Hallo, guten Morgen. Herzlich willkommen in der Eröffnung des KVM-Tracks. Das wird heute den ganzen Tag um kernelbasierte Virtualisierung unter Linux gehen. Und den Anfang wird ein an-User-gerichteter Einstiegsvortrag machen von Sebastian Andres. Er wird erzählen über QEMU, KVM, was ist Virtualisierung, wie mache ich's, wozu mache ich's. Und euch einfach erklären, so die Grundlagen erklären, damit ihr einen einfachen Einstieg habt, wenn ihr denn selber virtualisieren wollt. Jetzt würde ich euch bitten, kurz einen kleinen Applaus für ihn zu geben, dass er weiß, er kann anfangen, und ich setze mich hin.
Ja, vielen Dank. Erstmal von meiner Seite schönen guten Morgen. Irgendwie habe ich immer, oder zumindest dieses Mal, das Glück oder das Pech, wie man es dreht, dass ich immer die Morgenvorträge habe, immer die ersten. Aber es scheint doch immer noch ganz viele Leute zu kommen und das ist sehr erfreulich. Ja, vielleicht noch, bevor wir anfangen, ein paar Worte zu mir. Ich mache oft Vorträge zum Thema Accessibility, Barrierefreiheit, eben aufgrund dessen, dass ich blind bin ich dafür prädestiniert. Und wenn ihr später dazu Fragen habt, können wir die gerne auch im Anschluss oder überhaupt im heutigen Tag verteilt noch klären. Aber das bitte am Ende und jetzt dann nicht unbedingt im Vortrag beziehungsweise nicht in der Fragenrunde oder in der Diskussion. Ja, wie schon gesagt, der Vortrag ist ein Einführungsvortrag. Mein Schwerpunkt liegt aber trotzdem mehr auf Server-Virtualisierung. Also ich werde auf VirtualBox oder VMware nur bedingt eingehen. Das hat einfach den Grund, dass ich denke, VirtualBox oder ähnliches ist von der Bedienung relativ einfach, relativ unkompliziert. Und man will ja irgendwann, zumindest ging mir das so, dann mal auch im Bereich Server-Virtualisierung was machen. Und dann ist es nämlich auf einmal so, dass es ein riesen Angebot gibt an Virtualisierer und an Technologien und man eigentlich gar nicht mehr richtig weiß, um was geht es eigentlich und wie kriegt man da überhaupt ein bisschen Licht ins Dunkel. Ich möchte jetzt versuchen, ein bisschen Licht in das Dunkel zu bringen. Am Anfang möchte ich auf die Virtualisierungstechniken eingehen, also in dem Sinne, was gibt es für Methoden, wo drin unterscheiden sie sich und ja, ich werfe jetzt einfach mal Stichpunkte ein wie Full-Virtualisierung, Hardware-Virtualisierung. Sowas wird eben Thema sein. Ja, dann entsprechend an der Stelle dann dazu mehr. Dann möchte ich auf die einzelnen Produkte eingehen, die Virtualisierung machen. Das ist ein paar Worte zu Xen. Vielleicht ist dem einen oder anderen das bekannt. Das bekannteste dürfte sicherlich sein QEMU. Und dann möchte ich auch noch was sagen, so wie das Slot schon heißt, nämlich zu KVM. Für mich KVM auch eigentlich das Interessanteste von allen, aber kommen wir dann entsprechend an der Stelle dazu. Dann möchte ich so ein bisschen auf Benutzeroberflächen eingehen und gucken oder mal einen kurzen Überblick geben von dem, was gibt es da noch. Da gibt es sicherlich viel mehr Dinge noch, die ich auch selber einfach nicht kenne, weil dieser Markt der Virtualisierer, das boomt jetzt so richtig und da kommt ziemlich viel zusammen. Ja, unabdingbar halte ich für Virtualisierung, weil es einfach eng damit verbunden ist, das Thema Netzwerk und besonders für Einsteiger. Also ich kann euch sagen, als ich meine erste Virtualisierungslösung aufgesetzt habe, habe ich Stunden gebraucht, um überhaupt zu begreifen, warum man eine Bridge macht und für was das ist und wieso jetzt auf einmal virtualisiert da irgendwie ein NAT entsteht. Und ja, also ein bisschen was zu Netzwerk, das kann man auch natürlich komplex, sehr komplex darstellen, aber ich möchte erstmal einen kleinen Einstieg geben. Ja, und anschließend haben wir dann hoffentlich auch noch Zeit, Fragen zu klären und Diskussionen zu führen, dass wir einfach gemeinsam uns bestimmte Dinge angucken. Ja, fangen wir an mit so ein paar Grundlagen der Virtualisierung. Was gibt es da? Also einmal Paravirtualisierung. Da geht es letztlich darum, dass es definierte Schnittstellen gibt, die der Virtualisierer im Grunde bereitstellt und dann auch diese Schnittstellen dem Gastsystem zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, es wird zwischen das Hostsystem, also das ist Hostsystem, vielleicht erstmal ist die Bezeichnung für das System auf der Hardware, auf der das laufen soll. Und bei Xen zum Beispiel heißt das DOM 0. Also hat jeder so ein bisschen seine andere Begriffe, aber letztlich geht es eben um dieses Hostsystem. Und zwischen das Hostsystem und der Host-Hardware wird dann eine Schicht eingezogen, eben der Virtualisierer, wie zum Beispiel Xen das auch kann. Und diese Schicht regelt dann die Zugriffe eben auf die Hardware. Wichtig dabei eben auch, damit das Gastsystem, was virtualisiert wird, weiß, um was es eigentlich geht und wo es an die Schnittstellen andocken kann, muss der Kernel im Gastsystem etwas modifiziert sein. Das mag so lange sehr gut funktionieren, solange man ein Open Source oder ja eben ein Linux virtualisiert, weil da ist es eigentlich nicht so ein Problem, in den Kernel einzugreifen. Aber wenn Sie das hinbekommen, einen Windows-Kernel einzugreifen, dann bin ich doch beeindruckt. Also daher hat diese Paravirtualisierung durchaus auch Vorteile, eben weil an die Hardware keine besonderen Voraussetzungen gestellt werden, aber sie eignet sich eben nicht, wenn man das Betriebssystem, was virtualisiert wird, nicht verändern kann. Ja, Full-Virtualisierung. Was ist das? Full-Virtualisierung heißt, es wird, wie der Begriff Full schon sagt, alles virtualisiert. Also das fängt an bei der CPU, das geht dann über Netzwerkkarten, andere Grafikkarten, aber das Wichtigste ist eben, die CPU wird virtualisiert. Das kann durchaus auch Vorteile haben. Also bekannte Virtualisierer sind QEMU zum Beispiel, teilweise VMware. Das kann Vorteile haben, aber eben auch Nachteile. Die Vorteile sind eben die, es lässt sich sehr gut eine Architektur virtualisieren, die man zu Hause nicht hat. Also wenn man einen anderen Prozessortyp braucht, wie auch immer, dann kann man über Full-Virtualisierung das hinbekommen. Der Umkehrschluss ist aber, das ist sehr langsam. Eben weil alles virtualisiert werden muss. Und bei QEMU ist es zum Beispiel so, aus eigener Erfahrung, wenn man dort anfängt und dann nach der Installation, das schon sehr lange dauert, das System dann starten will, dann naja, ruft man QEMU auf und holt sich am besten erstmal einen Kaffee. Denn das dauert doch ziemlich lang. Und daher, ja. Dann ein anderer Virtualisierungstyp ist Hardware-Virtualisierung. Das unterscheidet sich zur Paravirtualisierung in dem Sinne, dass keine Zwischenschicht eingezogen wird und die Befehle, die das Gastsystem an die CPU sendet, direkt auf die CPU gelegt werden, weitergereicht werden. Die Bedingung und die Voraussetzung ist, dass der Prozessor das unterstützt. Das kann nicht jeder Prozessor, das können nur die neueren. Jetzt ist die Frage, was ist das für eine Unterstützung, beziehungsweise wie kriege ich raus, ob mein Prozessor das kann? Vielleicht vorweg, man kann das im BIOS deaktivieren. Also man sollte dann vielleicht gegebenenfalls mal im BIOS nach den Einstellungen gucken, ob das vielleicht deaktiviert ist. Ansonsten kommt man da nämlich nicht weit. Die Flags sind bei AMD und Intel unterschiedlich. Bei Intel muss man nach der Buchstabenkombination VMX suchen und bei AMD nach der Kombination SVM. Wo steht das unter Linux? Das steht in der Datei proc, also /proc/CPU-Info. Für diejenigen, die ein Notebook dabei haben und das mal gerade auslesen wollen, die können einfach mal gucken, was in proc/CPU-Info drinsteht. Das ist sehr, sehr viel. Deswegen bietet es sich an, einfach ein grep darauf zu machen, zu sagen, grep, je nachdem, was für eine Architektur man hat, also ob Intel oder AMD, ob man VMX macht, nach VMX sucht oder nach SVM sucht. Und wenn dieses Flag angezeigt wird, dann kann der Prozessor Hardware virtualisieren. Also da kann man das nachgucken und dann kann man entsprechend KVM zum Beispiel, die eben darauf setzen, kann man dann verwenden zur Virtualisierung. Ja, dann möchte ich schon mal zu Xen kommen. Xen hat das Problem, dass es auf dem Hostsystem, auf dem es läuft, also in der Xen-Thermologie DOM 0, einen modifizierten Kernel braucht. Und der modifizierte Kernel muss extra geladen werden. Das ist nicht etwas, was ebenso da ist, beziehungsweise es ist sehr schwierig, und das kann ich aus Eigenerfahrung sagen, diese modifizierten Kernel zu finden, weil das gibt es nicht zwingend für jede Kernel-Version. Und das ist ja doch ein bisschen schwierig. Und weil es eben nicht fest in den Kernel aufgenommen wurde, ich weiß nicht, wer gestern in dem Vortrag war zum Thema Kernel-Lock, der gestern Nachmittag lief, hat sicher mitbekommen, Xen hat Schwierigkeiten, dort aufgenommen zu werden, weil sie da unsauberen Code entwickelt haben oder jedenfalls die Kernel-Entwickler immer wieder was dran auszusetzen hatten. Und mittlerweile ist Xen als, also wenn man Linux als Gast virtualisiert, dann kann man auch in der DOM 0 Xen verwenden. Da ist dann der Kernel so weit angepasst, dass Linux als Gast in Xen ohne Probleme läuft. Ja, und was eben bei Xen noch ein Problem ist, also es tut mir leid, wenn Xen jetzt hier nicht so gut abschneidet, muss ich gestehen, aber naja, man muss sich der Realität stellen. Das Problem eben ist auch, dass viele Distributionen nicht mehr unbedingt in erster Linie auf Xen setzen. Und Xen wird wohl langfristig aus den Distributionen rausfallen, zumindest in dem Sinne rausfallen, dass kaum eben die modifizierten Kernel bereitgestellt werden. Also ich weiß, unter Debian zum Beispiel ist das zurzeit noch im Stable drin, aber bei aktuelleren Versionen ist das ein bisschen, einfach ein bisschen haarig. Der Debian-Kernel, der da läuft, das ist ein 2.6.24er, glaube ich. Das ist natürlich für zu Hause ein bisschen zu alt. Ja, bei QEMU, wie gesagt, das hatte ich ja schon erwähnt, dadurch, dass es Hardware-virtualisiert ist, ist es eben sehr langsam. Das ist etwas, ja, und eben, es unterstützt keine Hardware-Virtualisierung, QEMU, so erstmal. Und ja, ich denke, das ist erstmal der wichtigste Punkt daran. Und ja, KVM ist seit, ich glaube, 2.6.24 oder 2.6.26, ich weiß es nicht ganz genau, gibt es direkte Schnittstellen, APIs zum Kernel und eben auch direkt in den Kernel implementiert. Das heißt, das hat eine sehr gute Anbindung an den Kernel. Entsprechende Module, sowohl für Intel als auch wie AMD-Prozessoren, stehen bereit. Macht erstmal so keine Probleme und scheint auch die Virtualisierung zu sein der Zukunft, weil viele Distributionen eben auch auf KVM setzen und es eben auch fester Bestandteil des Kernels ist. Und eben, das ist ganz wichtig, und das hat einfach was mit der Geschwindigkeit zu tun, dass es Hardware-Virtualisierung unterstützt. Und dadurch ist es eben extrem schnell. Möchte ich jetzt ein bisschen was zu Benutzeroberflächen sagen. Also jetzt diese Virtualisierungslösungen alle für sich geben den Unterbau und stellen die Virtualisierung an sich bereit. Und wer das von Xen her kennt, wer mit Xen ein bisschen was gemacht hat vielleicht, der weiß, Xen ist diesbezüglich, muss ich doch auch zugeben, sehr mächtig, in dem Sinne, dass Xen als Daemon läuft und das bietet meines Erachtens doch einige Vorteile, eben zum Beispiel, dass virtuelle Maschinen direkt gestartet werden können beim Booten, dass das einfach, naja, gefühlt näher ist am Betrieb einfach. KVM und QEMU sind da ein bisschen schwieriger, da müsste man halt schon ein bisschen mehr skripten, weil man eben dort die ganzen Parameter, welche Festplatte, welche Netzwerkeinstellungen, wie viel RAM man dem System gibt, das sind alles Sachen, die gibt man diesen Virtualisierern per Kommandozeile mit und das kann unter Umständen doch ziemlich lang werden. Deswegen bin ich irgendwann in der letzten Zeit mal auf libvirt gestoßen. Fand ich ein sehr praktisches Tool, zu dem libvirt nicht nur KVM oder QEMU unterstützt, sondern man kann auch virtuelle Maschinen von Xen laden oder anderen. Libvirt tut nichts anderes, wie das Image einer virtuellen Maschine zu laden, im Hintergrund dann den Virtualisierer zu starten, also zum Beispiel KVM, und dann das System zu booten und zu verwalten. Es gibt dann eine Shell dafür und dort kann man dann Ressourcen hinzufügen, Platten hinzufügen oder sich einfach nur den Status angucken von den Maschinen oder eben eine Maschine rebooten, neu starten oder eben runterfahren. Derart. Man kann sich auf die Konsole, auf die serielle Konsole der Maschinen verbinden, ähnliches. Und die Konfiguration der einzelnen Maschinen steht in XML-Dateien, ja, damit man eben keine lange Konfiguration braucht und dann nicht lang rumdoktern muss, sondern die steht einfach eben dann unkompliziert zur Verfügung. Wird Install oder Wird Installer, wie das passende Paket dazu heißt, bin ich mir nicht genau sicher, aber jedenfalls wird-inst ist der Shell-Befehl dazu. Das Paket heißt, glaube ich, wird-install. Dieses Paket, das ist so ein, ja, ich würde es als so ein Helfer-Tool bezeichnen. Sehr praktisch, dieses Tool erstellt nämlich eben eine virtuelle Maschine für libvirt und legt die entsprechenden Konfigurationen an. Darauf bin ich dann nämlich gestoßen, weil ich libvirt mich mit beschäftigt habe. Dann da saß ich Stunden davor und habe gedacht, wie kommt man denn bloß auf diese XML-Konfiguration? Das war auch sehr schlecht dokumentiert, muss ich gestehen. Und wird install erstellt eben diese Konfiguration und eben diese Maschinen. Ja, und dann, was auch ein sehr interessantes Tool ist, das eigentlich kein Tool mehr ist, sondern schon eine eigene Distribution. Das ist Proxmox. Das heißt eigentlich Proxmox VE für Virtual Environment. Und Proxmox VE basiert auf Debian und stellt ein Webinterface zur Verfügung. Also erstmal lädt man sich ein ISO-Image aus dem Internet runter. Das kann man einfach auf CD brennen und dann installiert man das. Das ist so nach 20 Minuten installiert, halbe Stunde vielleicht, je nachdem. Und Proxmox stellt ein Webinterface zur Verfügung und auf dem Webinterface kann man die komplette Konfiguration des gesamten Systems machen. Also neben dem Hostsystem, was man dort konfigurieren kann, man kann Netzwerkeinstellungen machen, man kann das Netzwerk konfigurieren. Daneben kann man aber eben auch virtuelle Maschinen anlegen, man kann virtuelle Maschinen bearbeiten, man kann Festplatten hinzufügen, auf denen virtuelle Maschinen gespeichert werden sollen, man kann auch ganze Cluster erstellen, also das heißt, Proxmox installiert man auf 5 verschiedenen Systemen, auf 5 verschiedenen Rechner, die sind über Netzwerk verbunden miteinander und dann kann man eben die alle zusammen, alle Rechner in einen Verbund nehmen und kann dann die virtuellen Maschinen zum Beispiel mit Proxmox auch über das Webinterface dynamisch dahin verschieben, wo gerade die wenigste Rechenleistung ist. Und dann werden die ganz dynamisch über Netzwerk einfach verteilt und der Rechner, der gerade die meiste Kapazität hat, kann dann eine virtuelle Maschine bearbeiten. Also es sind viele Sachen, die eigentlich ziemlich gut sind und die vielleicht jetzt nicht unbedingt für Einsteiger besonders geeignet sind, muss ich zugeben. Aber ich denke, es ist für diejenigen, die Virtualisierung professioneller etwas machen wollen, ist es durchaus vielleicht ein interessanter Blick wert. Ja, dann möchte ich ein bisschen was zu Netzwerk sagen, wie ich ja schon gesagt habe. So viel erstmal zu den Virtualisierern und zu den Benutzeroberflächen. Wie gesagt, das nimmt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder ähnliches, sondern soll einfach mal einen Überblick geben. Wie funktioniert das jetzt mit Netzwerk? Also, wenn ein System virtualisiert wird, wie ein Gastsystem haben, dann taucht im Hostsystem in der Regel eine Netzwerkkarte auf. Das kann ein TUN-Interface sein, das kann VM0 heißen, das kann VMNet0 heißen. Der Name ist beliebig, kann man auch beliebig umbenennen, ist jetzt nicht so entscheidend. Wichtig ist, es entsteht eine virtuelle Netzwerkkarte und über diese virtuelle Netzwerkkarte ist das System, das Gastsystem mit dem Hostsystem verbunden. Über diese virtuelle Netzwerkkarte findet Kommunikation statt der beiden Systeme und über diese virtuelle Netzwerkkarte kann man eben dann das Gastsystem ans Internet anschließen oder eben an andere Netzwerke oder ähnliches. Diese virtuelle Netzwerkkarte ist absolute Voraussetzung, sonst funktioniert das System nicht. Der nächste wichtige Punkt, den ich an dieser Stelle erwähnen möchte, weil ich glaube, dass das sehr praktisch einfach ist für jemanden, der mit KVM beginnen möchte und jetzt nicht sich groß um Netzwerkkonfiguration kümmern will, sondern er will einfach mal was machen und Ergebnisse sehen. Das ist ja oft, dass man mal anfängt und will jetzt endlich mal sehen, was denn da passiert, wie es aussieht. Deswegen User Mode Network. User Mode Network, das ist nichts anderes, dass eine virtuelle Netzwerkkarte, die das Hostsystem für den Gast bereitstellt, genutzt wird. Darunter wird ein DHCP-Server angesetzt, damit das Gastsystem eine IP-Adresse bekommen kann und ein Gateway und DNS und ähnliches. Und dadurch braucht man auch keine Netzwerkkonfiguration im Gast vornehmen, sondern das macht alles der DHCP-Server. Es wird eine Firewall eingerichtet, damit auch das Gastsystem sicher ist von außen. Und es wird entsprechende Routen gesetzt und eben entsprechende NAT-Regeln für die Firewall gesetzt, damit einfach das System erstmal Internetverbindung hat. Und das ist sehr praktisch dabei, wenn man KVM ohne eine Netzwerkoption startet, nämlich einfach mit nur Festplatte angegeben und vielleicht noch irgendwie Größe vom Arbeitsspeicher, dann wird defaultmäßig das User Mode Network genommen. Das heißt, man kommt defaultmäßig erstmal ins Internet, kann ein bisschen drauf rumprobieren und sieht erstmal Ergebnisse. Der Nachteil davon, es kann keine Kommunikation zwischen Host und Gast stattfinden, weil dieses Netzwerk nur bereitsteht für den Internetzugang nach außen. Wenn eine Kommunikation zwischen Host und Gast stattfinden soll oder mehreren Systemen, die noch im Netzwerk verfügbar sind, mehrere Drucker oder ähnliches, ist es notwendig, dass man ein anderes System sich überlegt. Eine Möglichkeit, dass man Bridges anlegt. In der Bridge werden dann zum Beispiel alle Netzwerkkarten vereint, die virtualisiert sind. Das hat den Vorteil, die virtuellen Maschinen können sich auch untereinander sehen und können auch untereinander Netzwerksachen sich austauschen. Und somit auch eben entsprechend Internetzugang kann man dann regeln, wenn man der Bridge einen Internetzugang gibt nach außen, NAT oder wie auch immer, dann kann die Bridge direkt und dann können alle virtuellen Maschinen direkt nach außen. Bridging ist eigentlich, was ich so beobachte, ja, wenn man mehrere virtuelle Maschinen hat, ist es ein sehr, sehr beliebt und eigentlich oft, wird es oft verwendet, eben weil es praktisch ist, weil man in eine Bridge mehrere Netzwerkkarten reinpacken kann und nach außen wird es dann wie eine Netzwerkkarte repräsentiert, alle virtuellen Maschinen. Und alles, was in der Bridge drin liegt, hat Kontakt untereinander. Und über die Bridge, die auf dem Hostsystem installiert ist, ist auch Kontakt zum Hostsystem hergestellt. Man kann dort dann noch viele andere Dinge machen, indem man an Netzwerken, indem man einzelne Netzwerkkarten nicht in eine Bridge packt und man kann NAT machen, man kann, also das ist eigentlich ein Pool, der unerschöpflich ist. Mir geht es erstmal darum, Bridging in diesem Fall als einen Weg erstmal aufzuzeigen. Ich möchte jetzt mal ganz kurz noch, bevor man dann Zeit haben für Fragen und Diskussionen, denke, das Interessante ist immer, wenn man eine Diskussion auch untereinander führt, dann können wir alle voneinander lernen, denn ich stehe zwar hier vorne und mache den Vortrag, aber die Weisheit habe ich nun doch noch nicht erfunden, auch wenn das manchmal schön wäre, aber es ist halt nicht so. Und deswegen ist es in der Diskussion immer gut, wenn wir uns gegenseitig bereichern können. Aber ich möchte noch mal vorher ein Skript vorstellen, was ich mit so ein bisschen entworfen habe, was mir beim Hochfahren des Systems eine Bridge anlegt und die Bridge so konfiguriert, dass sie für virtuelle Maschinen zur Verfügung steht. Ja, ich habe das Ganze Bridge SH genannt. Das ist für viele vielleicht jetzt auch ein bisschen wüst, das Skript, weil das doch, ja, wer mit Bash-Skripten und Ähnlichem nicht so vertraut ist, ist da vielleicht ein bisschen abgeschreckt. Das soll jetzt nicht abschrecken, sondern eher ein Beispiel sein, wie es funktionieren könnte. Die Skript kann und muss eigentlich auch noch optimiert werden. Also es gibt sicherlich hier noch Möglichkeiten, das zu optimieren. So eins, zwei fallen mir jetzt schon auf Anhieb ein, die ich aber noch nicht optimiert habe. Ich werde das Skript, hoffentlich denke ich dran, mit auf die Webseite stellen zu den Folien. Wenn ihr euch dann die Folien runterladet von dem Chemnitzer Linux-Tag hier, dann sollte das Skript auch hoffentlich dabei sein. Also wer das dann zu Hause mal ausprobieren möchte, kann das machen, aber wie so üblich auf eigene Gefahr. Ja, als erstes lege ich eine Variable an, die nenne ich Bridge. Da lege ich hier den Namen der Bridge fest. Ich habe sie jetzt einfach Virt0 genannt für Virtualisierung. Und erste Bridge habe ich mir gedacht, naja, nennen wir sie Virt0. Die kann auch anders heißen. Ja, jetzt hier als nächstes mit Case und so und in. Das ist einfach nur, weil ich das Skript starten kann mit der Option up und mit der Option down. Bei up wird das gestartet, das Ganze. Bei down wird es runtergefahren. Genau, deswegen hier hinter dann auch up und als erstes, um eine Bridge überhaupt bearbeiten zu können, anlegen zu können, irgendwas zu machen, sind die Bridge Utils notwendig. Das ist ein Paket, das wird bei den meisten Virtualisierern auch als Abhängigkeit bereits mit installiert. Wenn es nicht dabei ist, heißt das Paket Bridge-Utils. Und das Kommando, mit dem man Bridges bearbeitet, ist Bridge Control, abgekürzt BRCTL. Und dann ist die Syntax relativ einfach, mit addBR für addBridge kann ich einfach eine Bridge hinzufügen. Jetzt in diesem Fall hier $Bridge, also einfach die Variable, den Namen der Variable, wird die Bridge erstmal angelegt. Ja, und dann werden hier entsprechende Bits und Sachen gesetzt, wie ein Stop und ein SetHello und SetFD und SetMaxAge. Das sind Einstellungen, die die Bridge braucht. Ja, das ist für die Bridge einfach notwendig. Anschließend lege ich, das muss man nicht an dieser Stelle machen, aber insgesamt ist das notwendig, lege ich eine IP-Tables-Regel an, nämlich ich aktiviere Masquerading und lege das hier auf das Interface, also -O ETH0, lege das Interface ETH0, dass eben nur masqueraded wird, was mit dem Interface ETH0 zu tun hat, beim Ausgehenden. Diese Regel kann man auch in die Firewall packen oder auch woanders hinpacken. Ich habe sie eben, weil ich sie für die Bridge brauche, hier in die Bridge mit reingenommen. An dieser Stelle noch vielleicht wichtig zum Thema IP-Tables und Ähnliches. es ist notwendig, um Masquerading, NAT etc. hinzubekommen, dass man unter proc sys net, also im Ordner slash proc slash sys slash net IPv4 slash, und dann gibt es eine Datei, die heißt IP-Forward. In dieser Datei muss eine 1 stehen. Standardmäßig steht da eine 0 drin und man kann mit Echo dort einfach eine 1 reinschreiben. Das ist notwendig, weil das sonst nicht aktiviert ist. Wer das jetzt so schnell nicht findet, weil das steht auch gar nicht in den Folien drin, glaube ich, das habe ich vergessen. Man kann, wenn man bei Google nach IP Forward oder ähnliches sucht, findet man auf jeden Fall was. Ja, kann ich, ja, mache ich noch. Okay, kann ich machen, das ist kein Problem. Ja, dann als nächstes kannte ich vorher auch nicht das Tool IP. Das ist ein Tool, das ähnlich wie ifconfig funktioniert, bietet aber ein paar mehr Möglichkeiten, beziehungsweise ist ein bisschen mächtiger, weil man mit IP mehr Einstellungen machen kann, und ich persönlich finde die Ausgabe auch nicht schlecht ist, weil das ein bisschen übersichtlicher ist. Mit IP-Link setdev $bridge up starte ich erstmal die Bridge als Netzwerkinterface, damit die Bridge hinterher auftaucht und eben als Interface. Dann mit IPA-add gebe ich dem Ganzen eine IP-Adresse, also hier 192.168.2.1. Das ist einfach das Netz, das ich zur Verfügung stelle, in der das Ganze für mich laufen soll. Weil 2.1 und 0, also 168.0, ist mein internes Netz zu Hause, und die 192.168.1 ist bei mir noch ein VPN-Tunnel, der zu Hause läuft. Und deswegen war dann die 2 halt einfach der nächste freie Platz. Und deswegen habe ich die 2 genommen. Mit IPR-Add füge ich eine Route hinzu, dass eben eine Route auf die Bridge gesetzt ist. Das ist notwendig. Sonst kriegt das Ganze keinen Kontakt nach außen. Und das war's zum Anlegen an sich schon. Hier unten dann kommt jetzt im Skript die ganzen Sachen, wenn ich das Ding wieder runterfahren will. Wenn ich nämlich angebe Bridge Down, wird das Ganze wieder runtergefahren, die Bridge. Das heißt, als erstes mit Link Set Dev Bridge Down fahre ich erstmal das Interface runter, entferne dann die Route und entferne dann die IP-Adresse mit IPA-DEL und IPR-DEL. Ja. Was ich in diesem Fall vergessen habe, deswegen sage ich, das ist ein bisschen optimierungsbedürftig, das Skript. Ich müsste an dieser Stelle ja eigentlich auch wieder die Firewall-Regel löschen, die ich angelegt habe oben, nämlich zum Masqueraden. Die Regel lösche ich hier in diesem Fall nicht. Das heißt, wenn ich das Skript wieder aufrufe, würde die Regel zum zweiten Mal angelegt werden. Ist nicht dramatisch, aber es ist natürlich auch nicht so sauber, wie es eigentlich müsste. Dann muss ich ja die Bridge löschen. Und um die Bridge zu löschen, muss ich sicherstellen, dass die Interface aus der Bridge alle draußen sind. Und deswegen habe ich hier eine Vorschleife und mit del if, also Bridge Control del if, löscht ein Interface. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, wo habe ich denn alles in der Welt ein Interface der Bridge hinzugefügt? Beim Anlegen oben ist das ja nicht passiert, das ist richtig. Und das ist deswegen nicht passiert, weil ich an dieser Stelle nicht weiß, welche Interface ja ich der Bridge hinzufügen will. Das heißt, an dieser Stelle muss das der Aufruf der virtuellen Maschine machen. Das heißt, entweder bei KVM oder bei QEMU oder wie auch immer Libvirt oder was man auch immer verwendet, muss an dieser Stelle eben dieses Tool dann sagen, füge das Interface, was angelegt wird, der Bridge hinzu. Ja, und wenn dann alle Interface aus der Bridge entfernt wurden, dann wird die Bridge an sich gelöscht. Mit del bridge. Ja, und ansonsten der Rest hier unten, das ist eigentlich nur noch, dass alles geklappt hat und so halt. Und wenn man mal was nicht geklappt hat, dass man weiß, wo man nachlesen muss hier unten. Also ansonsten jetzt nichts weiter Außergewöhnliches. Ja, das soll erstmal ein kurzer Überblick geben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, einige haben vielleicht auch dieses Skript nicht ganz direkt am Anfang verstanden. Ehrlich gesagt, das kann ich verstehen. Aber ich liefere das Skript mit, und es kommen heute auch noch viele andere Vorträge zum Thema KVM und Virtualisierung. Das sollte jetzt ein grober Überblick sein. Vertieft wird alles Einzelne, denke ich, in den Slots, die jetzt danach kommen. Und in dem Sinne bin ich erstmal soweit durch. Wenn Fragen bzw. Diskussionen sind, denke ich, können wir jetzt gemeinsam vielleicht das eine oder andere klären, wenn noch ein bisschen viel Licht im Dunkeln ist. Ansonsten erstmal soweit ist von mir.
Thank you. Wie ist das mit der Performance von so einer virtuellen Netzwerkkarte? Muss man da sich im Vorhinein Gedanken drum machen, wenn man so ein virtuelles Netzwerk plant, oder ist das so gering, was das auf die CPU geht, dass man das vergessen kann?
Naja, das Netzwerk an sich ist nicht unbedingt das, also die Netzwerkkarte ist nicht unbedingt das Problem. Das Problem sind an sich die virtuellen Maschinen. Also es kommt halt darauf an, wie viele virtuelle Maschinen man laufen hat. Und also ich sage mal, man kann jeden Rechner tot virtualisieren. Ich würde jetzt mal so sagen, also wir hatten das bei uns in Berlin in der Linux User Group, dass so ab 8 bis 10 virtuelle Maschinen wird das doch ein bisschen träge. Aber die Netzwerk an sich ist nicht das Problem.
Ja, weitere Frage und auch noch eine Anmerkung. Du sagtest vorhin, dass bei dem User-Networking, also bei diesem weitestgehend konfigurationslosen Networking, was QIMO anbietet, dass man dort vom Host nicht auf den Gast connecten kann.
Ja.
Das stimmt prinzipiell erstmal. QIMO kennt aber eine Option Redir für Redirect, mit dem sozusagen über dieses QIMO-interne NAT auch ein Port-Forwarding zurück in den Gast eingerichtet werden kann. Also man kann über diese Option QIMO mitteilen, sich an Port XY zu binden, der dann an eine andere Portnummer in den Gast weitergeleitet werden kann.
Okay, ja, das wusste ich nicht. Vielen Dank, das ist schon mal eine interessante Erweiterung. Ja, aber ich glaube, der Schwerpunkt dieses User-Mode-Networking ist ja erstmal, dass einfach die Verbindung nach außen unkompliziert steht.
Ja, ist schon einfach, genau. Und dann vielleicht noch zu der Frage direkt vor mir. Für die Performance der virtuellen Netzwerkverbindung ist auch ausschlaggebend, welches Netzwerkkartenmodell der Gast angeboten bekommt. QIMO kennt da ja verschiedene, also zum Beispiel Intel E1000 oder AMD PCNet 32 und so weiter. Und es macht nach meiner Erfahrung relativ viel aus, ob das eine Netzwerkkarte ist, die sehr Interrupt-lastig ist, weil Interrupt-Virtualisierung ist teuer und das würde auch die Performance sehr drücken.
Hier kam gerade die Frage auf, welche Karte denn am besten ist für den Gast. Prinzipiell egal, was ihr macht, wenn ihr einen Linux-Gast habt, immer Virtio. Virtio Block, Virtio Net, da gibt es spezielle paravirtualisierte Netzwerkkarten für Gäste, die Linux laufen haben. Also wenn, das beste Idealfall ist immer Virtio.
Also vielleicht nochmal jetzt ganz kurz auch, weil gerade das Stichpunkt fiel, wenn Linux läuft, Windows-Virtualisierung, auch mit KVM oder QEMU, funktioniert, aber ich sag mal vorsichtig, man darf sich von einem Bluescreen nicht abschrecken lassen, weil es unter Umständen auch für KVM oder QEMU entsprechende Hacks gibt, so irgendwie Win2K-Hack oder ähnliches, die manchmal benötigt werden. Und manchmal liegt es auch einfach schlicht daran, dass die virtuelle Maschine zu wenig RAM hat. Deswegen ist auch ein Windows schon eingefroren. Also es funktioniert, aber so ein Bluescreen scheint nicht unbedingt selten zu sein.
Ich habe eine Frage zu KVM. Brauche ich, um KVM nutzen zu können, einen Prozessor, der Hardware-Virtualisierung, also diese Flex hat? Oder geht es auch mit einem anderen Prozessor, der diese Hardware-Virtualisierung auch nicht hat?
Prinzipiell braucht man es, wenn man einen Prozessor hat, der das Flag nicht das Virtualisierung nicht unterstützt, kann man auch KVM benutzen, aber das läuft dann im QEMU-Modus. Das heißt, es macht dann, das greift dann auf QEMU zurück. Das Licht fliegt daran schlicht, dass KVM und QEMU ziemlich identischen Code verwendet und deswegen KVM dann sozusagen umschaltet auf den QEMU-Modus. Aber die Vorteile von KVM, nämlich auch die Geschwindigkeitsvorteile, sind nicht verfügbar sonst.
Ich habe eine Frage. Ich habe jetzt mehrere Images erstellt, also Festplatten-Images, und würde gerne praktisch KVM in diesem Snapshot-Mode starten, dass also die Images intakt bleiben und die Differenz irgendwo anders abgespeichert wird. Da gibt es auch so ein Minus-Snapshot. Das funktioniert bei mir aber nicht, weil die Images dann trotzdem geändert werden. Mache ich da irgendwas falsch?
Das muss ich jetzt. Es ist jetzt so ein bisschen schwierig. Das müsste ich einfach mal in die Runde werfen, weil, kann ich jetzt so erstmal nicht sagen.
Okay, da kann ich kurz darauf antworten.
Okay.
Es gibt, Qimu vollzieht gerade eine Phase, in der es einige Syntaxänderungen gibt in der Kommandozeilenparameter, in den Kommandozeilenparametern. Und eine der großen Änderungen ist, dass die -HDA, -HDB und so weiter Flags ersetzt wurden durch -Drive. Das heißt, es kann gut und gern sein, dass das -Snapshot nicht zusammenspielt, wenn du ein -Drive benutzt. Du bist -HDA, dann sollte auf jeden Fall Snapshot aktiviert sein. Aber du kannst definitiv, wenn es kaputt ist, die andere Alternative, die du trotzdem noch hast, ist, du kannst mit -Drive, Snapshot gleich on, auch Snapshotting für ein spezielles Laufwerk anschalten. Und das ist garantiert hart zu funktionieren, weil der Rest wird nicht getestet.
Hallo. Es kommt auch noch darauf an, welcher Typ von Image verwendet wird, weil es gibt das RAW-Image, was das nicht unterstützt, und dann eben die QCO2-Images, die unterstützen eben Snapshots. Da muss man dann mal gucken, welches mit QEMO-Image auf das Image-File angewendet, kriegt man den Typ raus, und dann muss man mal gucken.
Also rein technisch gesehen, für die es interessiert, wie Snapshotting, die -Snapshot-Funktion funktioniert, die bedeutet ja, -Snapshot bedeutet, dass Daten, die geschrieben werden, nicht wirklich geschrieben werden am Ende. Also die bedeutet, dass Daten, dass ich eine Session habe, in der Session habe ich kompletten Lese-Schreibzugriff auf eine Festplatte, und am Ende, wenn ich die VM beende, hat sich das Image nicht verändert. Das ist die grundlegende Funktionsweise von -Snapshot. Und das funktioniert so, dass ein QCO2-Image erstellt wird, in /temp normalerweise, als Backing-File, mit dem Backing-File deines Images. Also dein Image wird als Backing-File benutzt und darauf wird ein QCO2-Image erstellt. Das heißt, rein technisch ist dem das ziemlich egal, was für ein Backing-File da ist. Da kann definitiv ein RAW sein. Ich benutze selber viel Snapshotting mit RAW. Also das geht definitiv. Ja, es geht definitiv. Und wenn nicht, immer wenn Bugs sind, einmal auf die QEMU Devel Mailingliste schreiben oder in den Bug-Tracker. Wir haben, glaube ich, einen Launchpad, soweit ich weiß, einen Bug-Tracker, der genau für solche Fälle da ist, dass wenn was nicht geht, kann man mal Bescheid sagen und sagen, hallo, läuft nicht.
Also vielleicht auch nochmal kurz zum Einhaken. Hier den Link, den ich hier unten angegeben habe, zum QEMU-Buch. Das ist ein E-Book sozusagen, was im Internet zur Verfügung steht. Und die Optionen von QEMU, die kann man auch bei KVM benutzen. Und in diesem Buch ist sehr, sehr ausführlich erklärt, wie die Grundlagen von QEMU funktionieren, wie KVM funktioniert. Da steht auch einiges drin zum Thema Netzwerk, auch zu den Virtualisierungsflags der Prozessoren. Also das ist eine Lektüre, die man wirklich empfehlen kann, um dort einfach weiterzubekommen. Also einfach qemu-buch.de, das kann man empfehlen, weil dort ist auch immer, da gucke ich selber auch immer wieder nach, wenn ich irgendwas vergessen habe.
Kann KVM auch sowas wie Paravirtualisierung, wie Xen das kann? Oder ist sowas vorgesehen in Zukunft?
Ich bin mir nicht sicher.
Was denn? Stopp. Ich wiederhole kurz die Frage, weil die kam nicht gut durch das Mikrofon. Die Frage ist: Ist Paravirtualisierung von KVM unterstützt? Jetzt darfst du antworten. Danke.
Ich glaube nicht. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, weil ich das eigentlich so nicht nutze.
Was genau ist das Ziel der Frage? Was willst du paravirtualisieren?
Ja.
Also die Frage ist halt darauf gezielt, ob ich auch zukünftig KVM nutzen kann bei einer Plattform, wo die CPU keine Virtualisierungstechnik unterstützt. Intel hat auch so ein paar komische Politiken mit auf billigen CPUs ist deaktiviert und so Sachen.
Da gibt's eine ganz einfache Antwort drauf, nein. Es geht nicht, Punkt.
Also dann nur im QEMU-Modus halt, aber das ist dann eben langsam. Oder mit 10
oder KQEMU. Es ist technisch möglich, aber es wird nicht gemacht.
Das will man nicht.
Weitere Fragen? Ich brauche Hände. Da ist einer. Stopp, der war da. Ja.
Ich habe bei mir eine Bridge installiert und beim Hochfahren dauert es doch etliche Sekunden, bis sie sich meldet. Ist da irgendein Bug drin oder wie lange dauert das bei dir, bei deinem Skript?
Das ist eigentlich sofort da.
Also sollte ich da nochmal nachschauen, danke.
Die Option vielleicht setzen, hier, die ich angegeben habe in der Bridge hier oben, mit diesem Stop und so ähnlich. Also hier...
Das Problem wird nicht sein, dass die Bridge nicht da ist. Das Problem ist, dass der Port nicht sofort freigegeben wird. Du wirst wahrscheinlich eine Bridge haben, die STP macht. Die macht eine Schleifenerkennung auf dem Netzwerk und die dauert ein paar Sekunden üblicherweise. Also das siehst du im Kernel-Log, im D-Message, dass die Bridge sagt Forwarding State, Detection State und so weiter. Und wann der Port wirklich freigeschalten wird, das kannst du sehen.
Also hier diese Zeilen hier einfach.
Nochmal die Hand bitte. Die Hand. Da ist die Hand.
Ich habe eine Frage zu PCI-Devices in die virtuelle Maschine reinmappen. Und zwar habe ich zwei Quad-Fast-Ethernet-Karten älterer Bauart von D-Link und möchte die in die, also nativ hardwaremäßig in die virtuelle Maschine reinmappen. Leider passt das aber nur bei den ersten drei Devices, weil dann gibt es Probleme mit IRQs. Kann man da irgendwas dagegen tun?
Naja, ich weiß jetzt nicht genau, ob man dann, also man kann meines Wissens per Hand auch IRQ-Belegungen oder ähnliches mit Kommandozeile mit auf den Weg geben, aber man müsste dann vielleicht untersuchen, welche Konflikte es dann nun genau gibt. Also wer ist denn der Konfliktpartner zum Beispiel? Vielleicht kann man da irgendwie was machen, aber das ist schon, würde ich sagen, sehr fortgeschritten.
Der Jan hat sich gerade gemeldet als Antwortgebende.
Also wenn das IRQ-Problem ein IRQ-Konflikt ist mit einem Host-Device, es gibt inzwischen diesen UIO-Treiber, der heißt UIO_PCI, der in der Lage ist, im Prinzip auf der Host-Seite für das durchgereichte Gerät die Interrupts entgegenzunehmen und auch praktisch das IRQ-Sharing in Griff zu nehmen. Gerade bei Standard-PCI-Devices müsste es möglich sein, im Prinzip dann das Gast-Device zu sharen mit dem Host-Device und halt nur die Interrupts, die wirklich für das Gast-Device sind, durchzureichen in die virtuelle Maschine rein. Ich habe selbst noch nicht probiert, muss ich fairerweise sagen, aber vom Prinzip her müsste es funktionieren.
Könnte auch sein, dass es mit, wenn es ein Host-Problem ist, könnte es sein, dass es irgendwie der Local APIC, der IO APIC nicht angeschaltet ist, wenn man den dann anschaltet, auch auf dem Uniprozessorsystem. Könnte das auch helfen.
Es ist wirklich eine reine Ratesache, also können wir jetzt gerade keine konkrete Antwort geben. Da hinten noch eine Meldung.
Ja, ich hätte zwei Fragen. Die eine ist, hat jemand Erfahrung, ob man VMware und KVM parallel laufen lassen kann? Und die zweite Frage ist, kann man von KVM virtualisierten Gast direkt auf die Festplatten zugreifen? Wir machen das zurzeit über VMware und dann immer den Netzwerkzugriff. Das ist unter Windows immer ein bisschen problematisch, weil die Dateien sehr klein sind bei uns. Vielleicht hat da jemand Erfahrung dazu.
Meldet sich wer oder darf ich antworten? Okay, es meldet sich keiner. Die erste Frage, VMware und KVM parallel. VMware benutzt die Virtualisierungserweiterungen, wenn ich es benutzen kann und wenn es Sinn macht. KVM benutzt auch die Virtualisierungserweiterungen, aber es kann nur einer von beiden sie benutzen, weil die Architektur es nicht vorsieht, dass man mehrere Hypervisor hat und man kann es technisch lösen. Ich habe mit Intel mal darüber geredet, aber es gibt keinen wirklichen Use Case dafür. Normalerweise sagen sie halt, na gut, dann kann man halt einen zweiten Rechner kaufen, ist denen sowieso lieber. Du kannst rein theoretisch VMware in KVM laufen lassen, aber das kommt dann später in meinem Vortrag. Die zweite Frage war direktes Geräte durchleiten. Du kannst eine Festplatte als RAW-Device angeben. Also statt einer Datei eine Festplatte wie DevSDA direkt in den Gast durchleiten. Dann hat der Gast natürlich aber auch vollen Zugriff auf die gesamte Festplatte. So ein Modus wie VMware unterstützt, dass man nur partitionsweise, einzelne Partitionen durchleiten kann, gibt es nicht. Und ganz, 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 ganz frisch, also gerade vor einer Woche ungefähr auf die Mailingliste gepostet, ist ein neues Protokoll, 9P,
Virtual 9P, mit dem man Dateien, also ein, hast du UML benutzt damals? UML benutzt? Okay. Es gibt praktisch die Möglichkeit, also momentan bei KVM nicht die Möglichkeit, dateiweise Daten auszutauschen. Geht einfach nicht. Und genau das implementiert es. 9P implementiert ein Protokoll, mit dem man Dateien vom Host und dem Gast, also dieselbe Dateien benutzen kann im Host und im Gast. Also die Host-Dateien im Gast sichtbar machen kann. Aber das ist alles noch früh im Entwicklungsstadium, also es wird frühestens in einem halben Jahr wirklich benutzbar sein. Bitte.
Nochmal ergänzend dazu die Frage, dass nur ein Hypervisor aktiv sein kann. Wenn ich mehrere CPUs habe, physische, teilen die sich einen Hypervisor oder können die nicht getrennt angesteuert werden? Wo setzt der Hypervisor an?
Lange, lange Antwort, ja, du könntest rein theoretisch ein LPA-ähnliches System auch auf x86 machen, indem du die CPUs partitionierst und sagst, ich möchte hier einen extra Linux booten mit einem Spezial super irgendwas Linux. Die einfache Antwort, es geht einfach nicht.
Ich habe auch noch mal eine Frage zu diesem Festplatten einbinden. Also es geht ja nur immer eine gesamte Festplatte mit Partitionierung. Und ich mache das jetzt als Raw Image, damit ich dann außerhalb der KVM auch relativ schnell das Ding mounten kann. Man kann ja beim Mounten auch ein Offset angeben und dann auch direkt auf das Raw Image zum Beispiel es reinkopieren, was schneller geht, als wenn ich jetzt mit SSH über diese Port Redirection, die schon angesprochen worden ist, das mache oder über eine Bridge. Jetzt ist nur die Frage, gibt es noch weitere Tools um solche Platten? Also wenn ich zum Beispiel einen File-System-Check machen will, dann habe ich das Problem, dass FSCK aber diesen Offset nicht annimmt. Was mache ich denn da?
Einfache Antwort. Also will wer anders antworten? Ich lasse auch gerne jemand anders den Vortritt. Okay. Einfache Antwort. Es gibt ein Tool namens... KPardex. Namens KPardex. Du kannst mit KPardex über Device Mapper die Partitionstabelle separat auslesen und Device Mapper gibt dir dann in Dev Mapper einzelne Dateien, die die einzelnen Partitionen beinhalten. Einfach mal nachlesen, KPardex ist sehr einfach zu benutzen. Der Raum leert sich schon, das war dann wahrscheinlich die letzte Frage.
Also wenn es noch Fragen gibt, wie gesagt, heute ist hier noch der ganze Slot und ansonsten bin ich eben auch noch da, können wir gerne irgendwie zusammenkommen. Wir könnten auch gerne eine E-Mail schreiben, wenn irgendwie noch was ist, was unklar ist oder ihr einfach Anregungen habt.
Applaus! Dankeschön, in 5 Minuten geht's weiter.